Ein gesundes Herz ist der Motor des Lebens und doch fangen die meisten erst an, sich über ihre Herzgesundheit Gedanken zu machen, wenn das Herz Probleme macht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nicht nur in Deutschland Todesursache Nummer 1, sondern auch weltweit. Angeblich sollen aber 50-80% der Herzinfarkte und Schlaganfälle durch einen gesunden Lebensstil verhindert werden können. Wie und was man dafür tun sollte, wollen wir in unserer heutigen Podcast-Folge klären und haben den perfekten Podcast-Partner dafür. Und zwar haben wir heute den Kardiologen Dr. Patrick Bode bei uns zu Gast. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit für uns nimmst und würde mich jetzt einmal freuen, wenn du dich selbst vorstellst.
Hallo, es freut mich, dass ihr mich sozusagen in eurem Podcast habt. Das ist eine große Ehre. Ich liebe euren Content und ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Patrick Bode, ich bin 53 Jahre alt, bin seit 25 Jahren Mediziner, Internist und Kardiologe, habe 6 Kinder, ein Bonuskind und 5 eigene und bin in der Uniklinik groß geworden, Deutsches Herzzentrum, habe Kardiologie von der Pike auf gelernt, auch vielleicht manchmal mit der Hybris, ja, ich komme von der Uni, ich weiß, wie es funktioniert und so geht Gesundheit. Je älter ich wurde und je länger ich dabei war, etwas bescheidener und habe gemerkt, nee, ich weiß ganz wenig über Gesundheit, wenn ich immer nur schulmedizinisch denke und habe einfach gemerkt, dass eben eigentlich Gesundheit eben nicht im Hightech-Herzkatheterlabor entschieden wird und in den High-End-Kliniken, sondern eben am Küchentisch, im Calisthenics-Park, auf dem Fahrrad und im sozialen Setting mit meiner Familie, mit meinem Umfeld. Und das hat mich wahnsinnig bewegt und hat aber für mich so eine neue Tür geöffnet, was eigentlich Gesundheit bedeutet. Also ich sage es dann immer in der Allegorie, ich habe sozusagen in einer Drei-Zimmer-Wohnung gewohnt und plötzlich merke ich, da sind ja noch 2 Zimmer, die habe ich gar nicht genutzt. Und ich sehe zum Beispiel auch im Diskurs mit meinen Kindern, mein ältester Sohn ist 24, mein kleinster ist 5 und ich bin sozusagen der berüchtigte Papa, ich bin derjenige, der kocht, deswegen bin ich auch froh, bei euch zu sein, weil in meiner Familie wurde wahnsinnig viel gekocht, vor allem meine Mutter hat echt sehr gut gekocht und das habe ich irgendwann dann spät übernommen. Früher habe ich viel Junkfood gegessen, ehrlich gesagt, und deswegen bin ich der zu Hause zu 85% kocht und eben einfach darauf schaut, dass wir gesundes Essen essen und da einfach Freude dran hat und das Zusammensitzen wichtig findet, dieses Ikigai. Eben Essen verbindet wahnsinnig, da haben wir klare wissenschaftliche Daten, das ist ja immer das Schöne dahinter, dass es nicht nur irgendwie ein esoterisches Gefühl ist, sondern klare Wissenschaft. Und meine Kinder wissen eben, was Bad und Good Bugs im Darm sind und der Kleinste hat letztens zu seinem anderen gesagt, um ihn so ein bisschen zu teasen, ja wahrscheinlich ist halt dein Mikrobiom nicht so gut wie meins. Du solltest vielleicht auch mehr Gemüse essen, das täte dir gut. Also insofern ist es ein ganz großes Herzensanliegen, das passt ja zum Podcast heute, dass ich Menschen dazu bewegen will, wie ihr auch, über die Ernährung, eben da ein bisschen mehr drüber nachzudenken und eben gesünder zu sein, was man dann auch messen kann in höherer Lebensqualität und eben mitunter auch längerem Leben. Aber Ersteres ist vor allem das Wichtige.
Ja. Also ich muss an der Stelle mal sagen, wow, ist ja komplett an mir vorbeigegangen, dass du 6-facher Vater bist. Da würde ich mal spontan sagen, in der Ruhe liegt die Kraft, oder?
Ja, das braucht man manchmal. Und manchmal hat man natürlich auch nicht die Ruhe. Das ist schon so. Aber meine großen Kinder sind 24, 22, 21 und die studieren und sind außer Haus. Sonst wäre es echt wild zu Hause. Und das heißt, wir haben dadurch, dass wir Patchwork-Familie haben, eben immer einen Wechsel. Eine Woche ein Kind, das kleine gemeinsame, und eine Woche 3 Kinder. Also eine Dreierfamilie und eine Fünfer, das ist dann überschaubarer. Aber klar, ich habe schon ein paar Jahrzehnte mit Kindern verbracht.
Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, Prävention statt Reanimation. Wie herzgesund lebt denn der Durchschnittsmensch wirklich, wenn man ehrlich ist? Und was vielleicht auch interessant wäre, wie viele Herzkrankheiten sind wirklich Pech?
Ja, eine wahnsinnig spannende Frage. Erstmal danke für den genialen Titel. Der hat mich gleich gecatcht. Ja, natürlich, die Realität ist relativ ernüchternd. Wir wissen einfach zum Beispiel, dass im Bereich der Bewegung 80% der Jugendlichen nach dem WHO-Report eigentlich überhaupt nicht die Basiskriterien einer gesunden Bewegung erfüllen, 35% der Erwachsenen nicht. Und wir haben die Volkskrankheit Übergewicht. Wir wissen nach neuesten Daten, dass wir 55% der Erwachsenen sind übergewichtig. Wir haben ein großes Problem mit Blutdruckerhöhungen. Das ist eine Volkskrankheit geworden. Circa 40% der Deutschen sind davon betroffen. Und natürlich unsere hochverarbeitete Lebensmittelindustrie trägt auch dazu bei, dass wir halt eben nicht das Richtige essen. Und das spielt dann wieder hinein eben in diese ganze Achse. Ich würde es mal zusammenfassen, metabolisches Syndrom oder Stoffwechselgesundheit, das ist ja das Hauptthema, an dem wir schrauben können müssen, wenn wir gesund sein wollen. Und eben, wir wissen, dass eigentlich bis zu 80% nach Berechnungsmodellen, das kann man nicht immer so genau sagen, zu verhindern werden an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das finde ich eben das Spannende. Das ist ja auch das, was mich antreibt, vor allem präventive Medizin auch zu machen. Und Pech zu haben, ist doch eher eine Rarität. Also wir gehen davon aus, 1-2-3% sind genetisch bedingte Erkrankungen, die überhaupt nicht durch den Lebenswandel zu beeinflussen sind. Da zählen eben irgendwie seltene Rhythmusstörungserkrankungen dazu und auch eben zum Beispiel Kardiomyopathien. Aber es ist doch einfach ganz klar eine Rarität. Und selbst wenn man eine Prädisposition hat in der Familie, das will ich nochmal ganz wichtig sagen, wissen wir, dass man durch den Lebenswandel diese Prädisposition quasi fast wettmachen kann. Also es ist ganz entscheidend. Es hat eine Bedeutung, die Genetik, aber sie ist kein Schicksal.
Um sich das mal vielleicht ein bisschen zu verbildlichen, welche Aufgaben muss das Herz denn tagtäglich im Körper erledigen? Also um auch mal zu zeigen, wie wichtig das Herz ist.
Ja, super Frage. Ist ein ganz spannendes Organ. Letztendlich ist ja das Herz eine Hochleistungspumpe. Wenn man sich überlegt, moderne Kfz-Industrie, welches Auto läuft mit unter 85 Jahre und zwar 24 Stunden am Tag, keins, das wird es auch nie geben. Das Herz ist dazu in der Lage. Es pumpt ca. 70 Milliliter pro Schlag in den Körperkreislauf, macht das jetzt im Schnitt 70 Mal. Das heißt, 5 Liter im Schnitt, je nach Körpergröße, wird sozusagen pro Minute umgewälzt, kann man sagen. Und ohne Herz leben wir nicht. Das rechte Herz saugt quasi das sauerstoffarme Blut an, pumpt es in die Lunge, dort wird es sozusagen mit Sauerstoff angereichert und wird dann über die linke Kammer mit hohem Druck, das ist dann der Blutdruck, ins gesamte Gefäßsystem transportiert. Ich sage immer Socke bis Locke, wird mit wichtigem Sauerstoff versorgt. Und fällt dieser Schlag mal aus für 5 Sekunden, werden wir bewusstlos, sind es 10, wird schon kritisch, fangen wir wahrscheinlich das Krampfen an, und wird es mehr, sind wir meist nicht mehr da. Das heißt, wenn unser Herz schlägt, geht es uns schon mal körperlich recht gut.
Ja, faszinierend. Also, weil ich meine, das Herz ist ja immer so eine niedlich, wenn man klein ist, ist so das Herz was Niedliches, was eigentlich mit Liebe zu tun hat. Aber wie essentiell es eigentlich im Körper ist, also manchmal vergisst man es auch.
Ja, das ist das Spannende, was du sagst, weil letztendlich ist es auch so, dass Menschen, die dann ihr Herz spüren, dann kommen wir ja später noch drauf bei Stress, die sind dann irritiert. Weil sie eben nicht mehr gewohnt sind, dass es in ihrem Brustkorb sitzt.
Ja,
und
voll.
Dass wir unser Herz spüren, darf eben auch mitunter sein. Und das ist, kommen wir auch später drauf, ein ganz gutes Signal, dass ich vielleicht aufs Herz achte. Und man kann sich vorstellen, man stellt sich das Herz dann doch auch manchmal größer vor. Es ist ja so ein bisschen wie die Faust des Trägers, so groß ungefähr. Also eine kleinere, zartere Frau hat auch ein kleineres Herz und ein größerer Mensch ein größeres. Aber es ist ein faszinierendes Organ, das ich mir tagtäglich mit dem Ultraschall anschaue. Und bin immer noch begeistert, es zu sehen und was es leistet. Und ich habe manchmal, letztens hatte ich eine 97-jährige Patientin und wow, die hatte einen sehr guten Lebensstil. Und ganz ehrlich, du erkennst im Herzultraschall fast nicht, bei so einem Menschen ist er jetzt, weil du kannst die Herzkranzgefäße nicht sehen, da würdest du es erkennen, ist er jetzt 47 oder 97, wenn du gut mit ihm umgehst. Und das fasziniert mich.
Was sind denn die, in Anführungszeichen, größten Dinge, die Menschen täglich tun, ohne zu merken, dass sie im Herz schaden?
Ja, das ist natürlich auch unser beider Thema, das Essen. Also wir wissen, dass der größte modifizierbare Faktor auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist letztendlich die Ernährung. Und das ist das, was mich sehr beschäftigt, weil ich sehr viele Menschen bei mir habe, bei denen ich bemerke, dass eben sehr viel unbewusstes Essen stattfindet. Man nimmt sich eben nicht, wie es mir wichtig ist, die Zeit für ein Essen. Man setzt sich nicht zusammen an den Tisch und es findet sozusagen so unconscious, unterbewusst statt. Also Corona hat ja auch nochmal einen Schub gemacht, dieses, ich nenne es mal kühlschranknahes Arbeiten. Man sitzt am Rechner 10 Stunden und futtert nebenher irgendwas mit der linken Hand und rechts bedient man die Maus. Das hat wahnsinnig zugenommen. In den USA werden zum Beispiel, für mich eine erschreckende Zahl, 20% der Nahrung wird im Fahren eingenommen, im Auto. Sogenannte Window Diet. nenne es auch Rich Roll, ein ganz cooler Podcaster. Das ist ein Problem und natürlich unsere Sesshaftigkeit. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren, dass wir einfach zunehmend sitzen und diese Sesshaftigkeit führt zu muskuloskeletalen Problemen, Verkümmerung der Muskeln etc., des Kreislaufsystems, aber vor allem sorgt es eben wieder, zahlt es ein auf das Konto metabolisches Syndrom. Und das ist das, glaube ich, was auch so spannend ist, dass am Ende geht es bei Gesundheit sehr viel um Stoffwechselgesundheit. Und da trägt eben zuckerreiche Kost, kalorienreiche Kost, Sesshaftigkeit entscheidend dazu bei. Und dann ist es natürlich noch das Problem der Gifte, wo ich immer frecherweise mittlerweile als sehr ehemals zuckeraffiner Mensch auch den Zucker subsumiere, auch wenn es nicht korrekt ist, als Gift zu bezeichnen. Aber für mich ist es mein Endgegner in der Gesundheit mit meinen Patienten, ist der Zucker, auch übrigens süßes Obst in großen Mengen und natürlich die Gifte, Alkohol, Nikotin und jetzt kommt auch noch schön in München Kokain und in den Großstädten um die Ecke. Also das ist ein Thema und der letzte Punkt ist natürlich unser Stress. Also die größten sind Ernährung, Sesshaftigkeit und der große Stress, würde ich sagen.
Ich habe meine Fragen jetzt auch in verschiedene Themen aufgeteilt im Podcast. Wir sprechen einmal ja über das Thema Sport, dann einmal über Ernährung, Stress und Schlaf. Ich würde jetzt gleich mal gern mit dem Thema Sport starten. Witzigerweise hast du jetzt gesagt, Thema Ernährung ist ja eigentlich das Wichtigste dabei. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute der Meinung sind, so von wegen, ich mache Sport, also passt das schon. Das ist doch gut für meine Herzgesundheit. Warum kann das jetzt eine trügerische Sicherheit sein?
Ja, eine total wichtige Frage, weil ich immer wieder sehe, dass sportliche Menschen eigentlich der Meinung sind, ihnen kann nichts passieren. Und dann kommt eben so wie eine Patientin letzte Woche, die sagt, mein Bruder ist vor mir tot umgefallen beim Spazierengehen. Der war so sportlich, hatte ein Belastungs-EKG 2 Wochen vorher, 50 Jahre alt, das kann doch nicht passieren. Nein, es kann leider doch passieren, weil wir sozusagen mit der Sportlichkeit zwar sehr viel Gutes tun für unsere kardiovaskuläre Gesundheit. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Das ist sehr protektiv. Aber ich sehe eben nicht, ob unter der Sportlichkeit sich im Gefäßsystem Verkalkung ansammeln, weil ich zum Beispiel genetisch eine Lipoprotein-A-Erhöhung habe, also sprich eine Fettstoffwechselstörung, die ich mitbekommen habe. Oder ich vielleicht, obwohl ich eben schlank und sportlich bin, vielleicht mich doch für den Stoffwechsel nicht gesund ernähre und ein sehr hohes Stresslevel zum Beispiel habe. Deswegen ist es wichtig, eben den Organismus von innen manchmal anzuschauen und präventive Maßnahmen, gerade in der kardiovaskulären Medizin, auch in der Gastroenterologie, die Spiegelung ab einem gewissen Alter wahrzunehmen und wirklich die Fakten sich anzuschauen. Denn die Sportlichkeit kann trügen. Wir kennen ja auch illustre Beispiele, zum Beispiel aus dem Fußball, sei es jetzt Eriksson, der dänische Fußballspieler, der eben eine angeborene Herzerkrankung hat und andere Erkrankungen. Ich hatte auch einen sehr krassen Fall damals als junger Oberarzt, der hat ein Triathlet, war nicht sportlich drahtig, kam zu uns in die Notaufnahme mit Brustschmerzen, sagte, er hat sich wahrscheinlich verrissen beim Bankdrücken und sein EKG sieht immer auffällig aus, weil er so ein großes Herz hat. Der Assistenzarzt macht ein EKG, sieht eigentlich aus wie ein Infarkt-EKG. Er denkt sich, ach, der Triathlet sagt ja, sieht auch super gesund aus, mega fit, fitter als ich, dass das normal ist und ich denke mir nichts. Und dann kam ich später dazu und sah das EKG und wir haben die Herzmarker gemacht und er hatte halt einen schweren Vorderwandinfarkt. Das heißt, der war super im Saft, der hat immer trainiert. Ich will jetzt den Hörern keine Angst machen. Es ist schon eher eine Rarität, weil der sportlich Aktive sich halt täglich testet. Ne? Das ist das Gute daran. Der kann manchmal durch Symptome erkennen, hey, da passiert was. Aber eben Sport ist kein Freibrief für ungesunden Lebenswandel und ich kann unter sportlicher Haut oder Muskulatur auch ein Gefäßproblem entwickeln und ein Herzproblem haben, wenn auch seltener.
Gibt es denn jetzt einen Unterschied zwischen so täglich mal kleinen Bewegungseinheiten versus einmal in der Woche ordentlich pumpen gehen?
Ja, total spannend. Es wird immer wieder neu diskutiert. Also so eine sehr renommierte Meilenstein-Studie war die Weekend Warrior-Studie vom British Medical Journal, die gezeigt hat, dass interessanterweise letztendlich es einfach darum geht, dass man diese bestvalidierten WHO-Kriterien, also diese 150 Minuten, einfach moderaten Ausdauersport schaffen sollte pro Woche und dass es eigentlich ziemlich Wurst ist, ob man es in kleine Häppchen macht oder wirklich an einem Samstag dann die 150 Minuten schafft. Was man aber beachten muss, wenn man dann wieder andere Studien anschaut, dass es für die Gesamtgesundheit, also jetzt Stoffwechsel, schon ganz sinnvoll ist, wenn man kleine Häppchen immer mal wieder hat, weil das einen besseren Einfluss hat auf die Körperzusammensetzung. weil man sozusagen tagtäglich, wenn man ein bisschen Aktivität hat, die Insulinsensitivität und den Stoffwechsel wieder verbessert. Und deswegen tendiere ich dazu zu sagen, Hauptsache du machst die 150 Minuten erstmal, das ist schon wichtig, schaffen leider viele eben nicht. Ich glaube, nach WHO-Daten machen 7% der Europäer regelmäßig Sport in Befragung. Finde ich eine krasse Zahl. Kommt dann ganz anders vor im öffentlichen Diskurs. Aber letztendlich ist es entscheidend, dass man es überhaupt macht.
Ich glaube, das ist dann aber auch so ein bisschen die Frage, wie man es macht. Weil ich denke mir immer so, naja, ich kann doch jetzt nicht irgendwie 6 Tage wie so ein fauler Sack auf der Couch liegen und mir dann denken, ich gehe jetzt joggen. Also so richtig joggen, so richtig auf Pace und verausgabe mich. Ich denke mir da immer, kann das gut sein?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Und es gibt wirklich auch Studien, die zeigen, wenn jemand dann sehr extrem dann in die sportliche Aktivität geht, also sag ich mal aus dem Moderaten in den intensiven Bereich, was ein Riesenproblem ist, auch bei meinen engagierten, sag ich mal, Mit-40er-Männern, die, sag ich mal, ein bisschen frech in der Midlife-Crisis sind und dann sich ein Rennrad anschaffen und dann denken sie sich, okay, ich bin ein krasser Typ und 5 Jungs, wir tunen uns zusammen und best equipped geben wir Vollgas und peitschen uns noch gegenseitig hoch auf der Radelstrecke, dann hat es ein gewisses Risiko, weil man dann sozusagen nur in der Belastung ist. Man ist im Job in der Belastung, hat vielleicht wenig Schlaf, hat viel Verantwortung und beruhigt sich dann, indem man dann krasse Leistung am Wochenrennen rausknallt. Und da gibt es dann schon kleine Hinweise, dass das natürlich auch manchmal in die Hose gehen kann mit einem Herz-Kreislauf-Ereignis, weil das System sozusagen gar nicht erprobt ist dafür. Ich will aber auf keinen Fall, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, wenn ich Sport mache, das höre ich von manchen meiner Kollegen leider manchmal, auch renommierten, sie müssen erst zum Kardiologen, sie müssen sich komplett durchchecken lassen und dann dürfen sie erst Sport machen. Nein, aber vielleicht, wie du es genau sagst, mit einem gesunden Maß und Körpergefühl, sagst du schon, ganz klar, als Nicht-Mediziner kann auch nicht so gesund sein, wenn ich die ganze Zeit auf der Couch sitze und dann Vollgas gebe. Ja, du hast recht. Halt langsam dran tasten ein bisschen, schauen, wie fühle ich mich damit. Und dann ist Sport immer lebensverlängernd. Jede Minute sportliche Aktivität in Rechenmodellen steigert meine Lebenserwartung um 7 Minuten. Wo haben wir so eine Rendite? Zeig mir mal das Aktienpaket. Aber das ist ganz klar. Aber genau wie du sagst, nicht sozusagen sich vollends verausgaben, weil wir dann wieder ins Stresssystem auch einzahlen. Und ich habe wirklich, es gibt so ein paar Extremsportler, die weiß ich, ich habe auch einen total sympathischen Triathlet, der, also Masterathlet, sagt man ab 60, der viel Sport macht, der macht halt 4 Stunden Sport am Tag und ist mega gestresst. Und dem sage ich immer, du nimm mal ein bisschen das Gas raus. Ja. Und natürlich schaue ich bei dem besonders, wie sehen die Herzkranzgefäße aus, wie sehen die Adern aus, wie pumpt das gute Kerlchen das Herz.
Ich hätte das jetzt gern eigentlich noch gefragt, was du empfiehlst für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich glaube, ist eh schon gut zusammengefasst, aber ja.
Aber können wir ganz kurz. Ja. Also was mir noch ganz wichtig ist, das wollte ich auch noch sagen, dass wir, es gibt so einen Bereich, vielleicht kennst du es nicht, ich liebe immer so Begriffe, es gibt den Begriff der Needs. Das heißt NEATS geschrieben und das ist Non-Exercise Adaptive Thermogenese, was heißt denn das? Also das sind quasi Bewegungen, die wir jetzt nicht als Sport firmieren würden, also alles mit einer Herzfrequenz war wahrscheinlich unter 60% der Ausbelastungsfrequenz mal für die Spovis unter den Zuhörern und was wir vielleicht als Bewegung bezeichnen. Und diese kleinen Bewegungen, die uns ja zum Beispiel die Apple Watch auch sagt, du hast Zeit aufzustehen, ja, da habe ich immer gelacht früher, aber da haben wir ganz klare Evidenz, dass das ganz wichtig ist. Also ich empfehle auch, wie du ja auch schon vermutest, kleine Häppchen manchmal nicht schlecht, aber ganz wichtig finde ich, wenn man was ändern will, dass man erstmal die Needs aktiviert. Ich nehme grundsätzlich keinen Lift. Ich nehme grundsätzlich keine Rolltreppe. Wenn ich an den Rolltreppen bin, fahren 95% mit der Rolltreppe, 5% nehmen die Treppe. Ich nehme keinen E-Roller, ich kaufe ein Fahrrad ein. Diese kleinen Needs, meine Treppe hochsprinten. Wenn man im 4. Stock arbeitet, sagt man, hey, geil, ich bin fit heute, ich renne jetzt mal im 4. Stock. Es gibt tolle Studien mit Staircase Runs. Da hat man Studenten einfach 45 Sekunden die Treppe hochspiken lassen. Ja. Die kardiovaskuläre Mortalität ist massiv gefallen. Das heißt, auch diese kleinen Dinge im Alltag einbauen und dann 2 Punkte, mindestens die WHO 150 Minuten moderate Ausdauer muss jeder schaffen, egal was er für ein Familien- und sonst und Arbeitspaket hat. Es ist so, es ist die minimale Selbstfürsorge. Das heißt, dass man wirklich schaut, 5x30 oder 3x50 Minuten moderates Ausdauertraining, das kann auf dem Trainingsgerät sein, kann aber der schöne, stramme Spaziergang sein, bei dem er auch ein bisschen ins Schwitzen kommt, aber sich noch gut unterhalten kann. Und zweitens handhabe ich so, dass ich sage zu den Leuten, ihr müsst einmal pro Woche ein Krafttraining machen und das darf Calisthenics, Bodyweight, Freeletics, whatever sein, Maddie Morrison, Sascha Huber, YouTube, haut euch was rein, habe ich mit meinen Jungs auch gemacht in der Corona-Phase, aber macht was. Und am besten, sag ich immer, alle 5 Tage, weil nach 5 Tagen beginnt sportwissenschaftlich der Muskelabbau. Und was sagt ein cooler Sportwissenschaftler, ein Freund von mir, wenn es nicht zwickt, bringt es nichts. Und beim Kraft wirklich darf es dann auch ein bisschen zwicken. Aber wenn man es runterbricht, Alltagsbewegung, Punkt 1, drauf achten, elektrifiziertes weglassen, wo man kann. Zweitens, die 150 Minuten Ausdauer, ich glaube, es ist irgendwie weniger als 2% der Wochenzeit übrigens, statt gerechnet für moderates Ausdauertraining und 1 bis 2 Kraft. Und es muss nicht Muckibude, Splitprogramm, 4 Tage pro Woche sein.
Ja, das ist schon mal gut, weil ich glaube, diese kleinen Änderungen, die vergisst man auch ein bisschen. Ich musste auch gerade dran denken, wie du gesagt hast, ja, im Treppenlauf statt Rolltreppen. Ich so, ja, da kommt mein Herz ins Pumpen. Ja, ja, wenn ich mich so recht erinnere, da habe ich mein Herz pumpen gehört. Auf jeden Fall, wenn ich die Treppen hochgehe.
Ja, genau, das ist so. Dann merkt man es eben auch. Und dann kommen die Patienten zum Beispiel auch und sagen, hey, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich schnaufe wie ein Pferd. Wenn ich da die Treppe hochgehe am Isartor und sage ich, ja, dann denke ich mal, ist es vielleicht Trainingsmangel? Ist es dann Gott sei Dank oft? Aber natürlich müssen wir dann schauen, wie geht es der Lunge, wie geht es vor allem dem Herz. Und dann kann man das ganz gut eingrenzen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem wichtigen Thema Ernährung. Ich glaube, viele verbinden ja Übergewicht direkt mit einem negativen Einfluss auf die Herzgesundheit, aber andersherum weniger, obwohl ja Schlanksein auch tatsächlich mit einer Mangelernährung einhergehen kann, also Vitamine, Mineralstoffe fehlen, was ja dann auch tatsächlich gefährlich fürs Herz ist. Also die Aussage, ich bin schlank, also gesund, das ist ja oft, wenn es ums Herz geht, auch ein Denkfehler, oder?
Ja, sicherlich ist es immer noch so, dass natürlich Übergewicht und dieser ganze Entzündungsprozess, es geht ja nicht um das Kosmetische, dass man jetzt schlank oder dick ist und wie man aussieht, sondern diese Entzündungsprozesse im Bauchfett ist das Entscheidende, was einfach man sich vorstellen muss, wie so ein Zündeln im ganzen Körper. Und das sorgt halt für Gefäßverkalkung und Zellveränderung und so weiter. Aber natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich habe immer diese Patienten, männliche Patienten, die mir dann ganz stolz sagen mit 65, ja, Dr. Budi, passt ja noch meinen Hochzeitsanzug, den habe ich mit 25 getragen und den passt ja noch super, nein, was wollen Sie denn? Dann sage ich, ja, das stimmt, aber wissen Sie, das passt von die Außensilhouette und das ist alles super, aber Sie sind halt wahrscheinlich ein bisschen skinny-fett geworden. Was heißt das? Es gibt noch einen gemeineren Begriff von den Amerikanern, die haben das immer super, Tofi, thin from outside, fat from inside. Wir haben nämlich das Problem, dass wirklich, deswegen habe ich auch eine Körperzusammensetzungswaage in der High-End, um zu gucken, wie ist denn derjenige zusammengesetzt. Das ist wieder dieses Thema, ich bin sportlich, ich bin schlank, alles ist gut. Nein, ja, wahrscheinlich, aber wir müssen reinschauen. Und wenn ich dann eben manchmal schlanke auf die Waage stelle und dann sehe ich, haben doch erstaunlich viel Körperfett und vor allem ein Riesenproblem, erstaunlich wenig Muskelmasse, dann müssen wir darüber reden. Und zum Beispiel kann man auch die Zellgesundheit messen, also den Stress der Zelle. Wenn jemand, der schlank ist und sportlich ist, aber einen korten Schlaf hat, da kommen wir noch später drauf, und mega gestresst ist, kann der auch Entzündungsprozesse anwerfen und ist mitnichten gesund. Und das ist eben das Problem. Wir wissen sogar aus Daten, deswegen ist genau das, was du fragst, richtig. Wenn in großen Studien, Zusammenfassung, der BMI deutlich unter 21 ist, haben wir eine Übersterblichkeit. That's it. Da muss man drüber reden. Und ich habe wirklich meine Hauptpatienten, um die ich mir Gedanken mache, sind die, sag ich mal, Männer 45 plus, voll im Stress, die einfach ein Bäuchlein schieben und sich aber wahnsinnig sportlich fühlen. Und es sind die Frauen, die mega schlank sind, in der Perimenopause sind, eh schon vom Stoffwechsel für die Muskelmasse damit ein Problem haben, für die Osteoporose. Und zu wenig machen und sagen, hey, ich bin super schlank, ich habe noch meine gleichen Kleidergröße, mir geht's gut, aber die eigentlich in der Sarkopenie vor allem im Muskelmangel sind und damit in der Osteopenie oder Osteoporose und damit einfach langfristig wirklich drunter leiden. Dass man richtig mangelernährt, das ist eher ein seltener Fall, muss man sagen. Ja, es ist die Muskelmasse und die Gesamtgesundheit, aber klar, auch das kann sein, dass dann jemand sozusagen sich einseitig ernährt und sich beruhigt, indem man eben sozusagen schlank ist. Also ich sehe vor allem, dass so ganz schlanke Frauen dann oft auch sehr viel zuckerhaltiges essen, weil sie, keiner sagt denen, ja, du kannst ja aber jetzt mit der Sahnetorte mal aufhören, sagt ja niemand, ja, weil die sind voll, ja schlank. Stimmt. Und ja, die ernähren sich manchmal relativ kohlenhydratlastig und da ist dann zum Beispiel interessant, dass das Insulin in der nüchternen Phase, muss man unbedingt messen, wird oft nicht gemacht, ist dann schon erhöht als Zeichen für einen sehr zuckerlastigen Stoffwechsel und das ist dann auch nicht gesund.
Was sollte man denn jetzt bei einer Ernährung beachten? So konkret, gibt es da irgendwelche Do's und Don'ts?
Ja, das ist ja ein ganz großes Anliegen auch auf meinem Account. Und ich schaue mir immer die Evidenz dahinter an. Und ganz klar ist für mich der größte Gegner für Herz-Kreislauf-Gesundheit ist und bleibt die Getränke, die auch viel zu wenig kommuniziert werden. Gerade ernährungswissenschaftlich reden wir über alles und wie wir jetzt welche Substanz genau essen müssen und fermented food und wir machen uns Gedanken über Kohlenhydrate und so weiter. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass die Getränke oft so nicht erwähnt werden. Und ich sag, letztendlich sind die Getränke ein ganz großes Thema für mich als präventiver Kardiologe für die Gesundheit. Ich sehe die Leute, die vom Stoffwechsel nicht gut sind, trinken halt, jetzt werde ich ein bisschen anstrengend für die Hörer, was anderes als Wasser, Kaffee, Tee und das sehr regelmäßig. Dann sagen die Patienten immer, was? Wasser, Kaffee, Tee, nur das? Sag ich, ja, mach's mal 2 Monate und dein Körper wird anders sein. Und natürlich kann man auch mal ein Glas Wein trinken. Jeder kann das machen, wie er will. Der muss sich das rauspicken. Aber man muss sich bewusst sein, es ist letztendlich nicht gesund und vor allem diese Softdrinks und Säfte, Schorlen sind nicht gesund und verändern nachhaltig die Darmflora, aber vor allem unseren ganzen Körperzusammensetzung. Also das heißt, Getränke, eins ist wichtig, zweitens essen wir wissenschaftlich klar zu wenig Pflanze. Ich sage immer Pflanze, 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 Pflanze. Warum? Und das ist gerade auch für euch, glaube ich, super wichtig, weil ihr beschäftigt euch ja damit mit Essen. Der hottest Shit im Darm, den jeder kennen muss, ist Short-Chain Fatty Acids. Kurzkettige Fettsäuren. Wir wissen aus vielfachen Studien, dass die entscheidend zeigen, ob ein Darm geil drauf ist, sage ich mal. Und wenn ich wenig und wenn ich wenig Short-Chain Fatty Acids habe, hat mein Darm ein Problem. Und wie kriege ich die? Indem Ballaststoffe von den Bakterien aufgefuttert werden und daraus entstehen sozusagen die Short-Chain Fatty Acids. Das heißt, fresse ich nicht viel Pflanze, fresse ich nicht viel Faserstoffe, habe ich ein Riesenproblem. Und deswegen sage ich den Leuten Teller-Twist. Wenn ihr einen Teller habt von der Mensa, früher war es immer so oder ist immer noch so in Deutschland, die Hälfte, die 50% ist was normalerweise? Was meinst du?
Ja, Kohlenhydrate.
Kohlenhydrate.
Aber so einfache Kohlenhydrate.
Einfache, schnell verfügbare Kohlenhydrate, also weiße Pasta, weißer Reis. Und dann ist die anderen 25% sind irgendein Fleisch oder ein Fisch, also eine Proteinquelle. Und die letzten 25% sind Gemüse und die werden zu 2/3 stehen gelassen. Und das ist unser Problem. Wir müssen mehr Pflanzen und Faserstoffe essen. Und da machen sich viele gute Mediziner wie Michaelsen in Berlin, den ich einfach sehr wertschätze, verdient, weil sie sagen, wir müssen eine pflanzenbasierte Kost essen. Da gehören eben auch Saaten und Nüssen und so weiter dazu, Nüsse dazu und Hülsenfrüchte und diese ganzen Kreuzblütler wie Brokkoli. Das ist gar nicht so schwer, wenn man das sich so ein bisschen beherzigt. Man muss darauf einfach achten bei der Ernährung. Das sind, sagen wir mal, die wichtigsten Take-Home-Messages, würde ich sagen. Und natürlich die hochverarbeiteten Lebensmittel zurückdrängen, weil die sind immer sehr salzlastig und natürlich auch schnell verfügbare Kohlenhydrate, wie du sagtest, lastig. Und das ist eine kaloriendichte Ernährung und macht uns nachhaltig den Stoffwechsel kaputt. Das ist ein Problem. Und es wird ja auch immer auf Insta, das so reduziert, gerade von Nichtmedizinern, so Calories in, Calories out. Und da möchte ich mal auch den Zuhörern da den Zahn ziehen. Das ist leider wissenschaftlicher Nonsens. Denn eine Kalorie Brokkoli macht im Körper was völlig anderes als eine Kalorie Donut. Weil du eine andere Zuckerantwort hast, eine andere Insulinkurve und deswegen ganz anders Fett aufbaust in deinem Bauch. Das heißt, es geht weniger immer darum, dass man sagt, oh, Calorie Count, du musst die Kalorien zählen und in der Pumperszene, du musst das und jetzt machst du Protein, sondern du musst, was du ja auch angedeutet hast, anders essen. Du musst einfach schauen, dass du halt nicht das ganz schnell verfügbare Junk isst, sondern halt sagst, dann nehme ich halt mal eine Vollkornpasta, nehme ich mal einen Vollkornreis, nehme ich immer ein Vollkornbrot und nicht ein Weißmehl und schlagartig nur diesen Switch. Wasser, Kaffee, Tee, Pflanze, 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 Vollkorn statt Weißmehl. Und ich sag dir, jeder Mensch, der das macht bei mir, bei den Patienten, und viele schaffen es, weil ich sie leidenschaftlich nerve, die sind von der Körperzusammensetzung andere Menschen nach einem halben Jahr. Ja, es ist so.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, wir vergessen auch ein bisschen, beziehungsweise das ist leider auch durch die Medien extrem verwässert, das, weil du auch Säfte angesprochen hast. Da gehören ja auch teilweise Smoothies mit dazu und diese frisch gepressten Säfte. Dass es ja auch faktisch eigentlich ein Genussmittel ist, wenn es jetzt hauptsächlich aus Frucht besteht, weil ja eben Fructose genauso wie Alkohol nur in der Leber abgebaut wird. Und ich sage auch immer, Mai, Zucker ist halt auch ein Genussmittel. Wenn du jetzt Zucker wie ein Gewürz verwendest, ein bisschen, um dir halt etwas zu versüßen, wenn du unbedingt Lust hast, dann tu es. Aber es geht ja auch um diese versteckten Zucker und diese unnötigen Zucker. Oder auch diese Limonaden. Warum muss ich mir denn jetzt irgendwie auch mit so zuckerfreien Limonaden, weiß ich jetzt nicht, wie du dazu stehst, Zuckeralkohole und so weiter.
Super spannend.
Warum muss ich mir denn jetzt eine künstliche Süße zuführen? Wie wäre es mit einfach abgewöhnen? Das dauert vielleicht, aber dann geht es einem viel besser.
Rennst du bei mir, finde ich total cool, weil ich jetzt gar nicht wusste, wie du dazu stehst. Sehr differenzierte Ansicht von dir, kann ich nur total unterstützen, und du rennst bei mir sozusagen offene Türen ein, weil das ist ein Riesenthema, dieser ganze Diskurs darüber, dass ja Diet Cokes und sozusagen eben alternativ Zucker enthaltende oder Zuckeraustauschstoffe enthaltene Süßgetränke überhaupt kein Problem sind. Das ist totaler Nonsens. Ja, sie haben natürlich nicht die Zuckerwirkung, weil sie nicht Zucker enthalten. Aber Acesulfam K, Sucralose, Aspartam haben nicht die Zuckerwirkung. Aber sie haben in wissenschaftlichen Daten keinen so entscheidenden Einfluss aufs Gewicht. Ein bisschen bei demjenigen, der sonst reine Cola zum Beispiel trinken würde. Aber das Problem ist, die Zuckeraffinität nimmt zu. Das heißt, die Leute neigen dann dazu, mehr Süße zu essen, weil sie es gewohnt sind, genau das, was du ansprichst. Und sie haben alle einen Einfluss aufs Mikrobiom. Das vergessen viele. Das ist für die Darmflora kein geiles Zeug. Und wie du ganz plain sagst, das kann man sich doch vorstellen, dass so eine Diet Coke einfach das weiß, das sieht man doch, das schmeckt man doch, das kann nicht gesund sein. Ich sage ja auch immer, meine Kinder lachen ja, euer Mikrobiom, eure Darmflora sind 7 Meter Gärtchen, das ihr hegt und pflegt. Da gießt ihr, schaut, dass die gedeihen, bist leidenschaftlich. Die Deutschen sind ja manchmal so Gärtner, die lieben jedes Pflänzchen. Und wenn da was kaputt geht, aber sie würden doch nie ihren Garten mit Coke Zero
gießen.
Behandeln. Ja, gießen. Würden sie
keine
das?
Idee.
Nein, verstehst du? Die Analogie, das würde mir nicht, oh Gott, du musst genau das, und es muss ein ganz super Wasser sein und es darf nicht zu heiß. Meine Mutter sagt immer, du musst die Pflanzen bitte nur an die Füßchen gießen. Das war unser Running Gag. Ich durfte schon nicht auf die Blätter, sondern, und die hat den grünen Daumen und die hat geile Tomaten und weiß ich was. Gießt bitte die Pflanzen an die Füßchen und wir gießen unser Mikrobiom mit Coke Zero. Es ist ganz problematisch und ich möchte es nicht verteufeln, aber genau wie du sagst, es ist nur Gewöhnung. Und ich sage das nicht mit Koketterie. Ich habe vor 15 Jahren Marmeladebrote gefressen am Stück. Meist Toast, da konntest du eine Stange wegessen und nach eineinhalb Stunden warst du im Zuckertief und konntest nochmal. Ich habe auch diese ganze Scheiße. Aber wenn ich heute ich habe außerdem mal jetzt ein Proteinpulver gekauft, da war Sucralose drin, das habe ich nicht gesehen. Ich spuck das aus, ich schaffe das nicht. Das ist mir zu süß. Das geht nicht mehr runter, weil ich mich einfach adaptiert hat. Und wenn man einfach austauscht und sagt, okay, ich habe ein Problem mit, ich liebe Getränke mit Geschmack, dann kaufe ich die gar nicht ein. Und das macht wahnsinnig viel aus. Also diese Umgewöhnung, sich einfach aus diesem Autopilot rausgehen und sagen, okay, ist auch ein Tipp von mir, die meisten wischen zum Beispiel die 2 Sachen, die nicht gesund sind in ihrem Haushalt. Ja, sei es jetzt Weißmehl und Süßigkeiten oder sei es eben süße Getränke. Dann sage ich, schmeiß die 2 für 3 Monate raus, mach einen Deal mit deiner Partnerin, Partner, Familie und du wirst sehen, du wirst gesünder.
Ja, absolut. Man muss sich auch vorstellen, das ist eigentlich faktisch schon fast ein Entzug, den man dadurch macht. Ich glaube, wenn man sich das mal verinnerlicht, dann ist vielleicht auch die Motivation auch größer, sich wirklich dran zu halten, das mal durchzuziehen, um sich selbst zu beweisen, ich schaffe das.
Ja, ich glaube auch, dass man eben dann einfach auch, da haben wir klare Evidenz, diese Tricks, also zum Beispiel James Clear hat das super Buch geschrieben, Atomic Habits, da kann man sozusagen sich auch Tipps holen. Wir wissen aus motivationspsychologischer Sicht, dass es quasi nicht den inneren Schweinehund gibt, sondern dass man eben quasi eine Strategie haben muss, dass man quasi in kleinen Schritten was ändern muss. Und natürlich nicht kann man von einem Tag auf den anderen sein ganzes Essverhalten umschmeißen, aber man kann auch eine Sache rausschmeißen. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema mit meinen Patienten, Wasser, Kaffee, Tee mal machen. Für drei Monate macht das halt mal. Und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch besser. Es ist ein anderer Körper nach und nach. Und es ist bedeutet Gesundheit und Lebensqualität. Und das ist das Entscheidende. Und dann wirst du auch nach drei Monaten keinen gezuckerten Kaffee mehr mögen. Und du wirst bei einer Coke Zero sagen, bah, ist das pappsüß.
Ja, also ich muss ja gestehen, so ich habe das letztes Jahr, habe ich das einmal gemacht, weil es mich interessiert hat, weil früher war ich ein Junkie, was das angeht. Und da habe ich mir am Strand so eine eiskalte, ich weiß auch gar nicht, ob wir hier viel zu oft Coke sagen. Egal, Coke, diese schwarze, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist das eine Zero? Ja, ich glaube, das ist eine Zero. Mit Eiswürfeln habe ich das ich habe es getrunken und im ersten Moment dachte ich mir, oh ja, erfrischen. Und dann dachte ich mir irgendwann, irgendwie ganz komisch, was es in meinem Mund macht. Irgendwie fühlen sich meine Zähne komisch an. Da dachte ich mir, das war's jetzt auch. Das war's jetzt auch damit, aber ich habe es mal wieder gemacht. Das hat so ein Lifestyle-Vibe. So, das hat so irgendwie gepasst, aber war trotzdem nicht geil.
Ja, ich glaube, also genau das, was du sagst, das stimmt, dass man dann einfach diese Selbstwirksamkeit, das ist auch mein wichtiges. Ich sage immer, auch zu meinen Kindern, was ich euch beibringen will, ist Selbstwirksamkeit. Dass ihr merkt, das, was ich tue, was ich nicht tue, macht was mit meinem Körper, macht was mit meiner Gesundheit. Und du hast selbst gemerkt, fühlt sich nicht gut an, schmeckt komisch, ist nicht natürlich, ist künstlich, ich schmeiß es raus. Super.
Ja, wirklich. Gibt's denn jetzt, um wieder aufs Thema zu kommen, Lebensmittel oder Nährstoffe, die besonderes Augenmerk verdienen, wenn es ums Herz geht?
Ja, klar. Also letztendlich sind wir da auch wieder bei Pflanze, Pflanze, Pflanze. Das ist ja schön. Ich werde oft gefragt, dann auch von Vollern. Ja, mein Mann ist jetzt 52, hat einen Herzinfarkt gefragt. Was muss jetzt genau der essen? Oder mein Mann hat Vorhofflimmern. Meistens fragen die Männer nicht selber. Was muss der jetzt essen? Letztendlich ist ja da das Schöne, dass wirklich das One Hits All, du musst wieder Pflanze beachten. Es geht um Pflanze. Also wir brauchen vor allem eine ballaststoffreiche Ernährung für auch eine gute Herzgesundheit, weil wir damit natürlich auch wieder diesen Stoffwechsel optimieren. Und wir müssen vermeiden, zu viel schnell verfügbare Kohlenhydrate und damit den Zuckerstoffwechsel anzuschieben. Wir brauchen natürlich aus kardiologischer Sicht immer gern die Spurenelemente und Elektrolyte, vor allem Kalium spielt eine Rolle, aber wenn man sich ausgewogen ernährt, schafft man eigentlich eine gute Kaliumernährung und natürlich auch ganz entscheidend die Omega-3-Fettsäuren spielen eine Rolle, auch wenn der Kardiologie da viel diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab eine Studie, die etwas mehr Vorhofflimmern gezeigt hat bei Omega-3-Fettsäure-Substitution mit 3,9%. Für mich völlig unbelastbare Daten, also daraus kann man nicht schließen, man muss in einer völlig Omega-3-Fettsäure unterversorgten Bevölkerung das nicht nehmen, doch man muss es auch nehmen, trägt entscheidend bei zur Gefäßgesundheit, das ist einfach ganz wichtig und eben hochverarbeitete Nahrungsmittel, die eben viel Salz enthalten, vermeiden, also eher salzarm, kaliumreich, Omega-3-Fettsäuren und viel Ballaststoffe, fress Pflanze, Pflanze, Pflanze.
Zum Thema Salz habe ich jetzt tatsächlich kurz eine Frage. Und zwar habe ich mich immer gefragt, ob dieses Thema weniger Salz empfohlen wird, weil ja viele Leute viel konventionelle Produkte essen, wo ja Salz hinzugefügt wird. Aber dann vor allem halt Leute, die sich hauptsächlich selber kochen, zu Hause dann manchmal auch so ein bisschen Angst vor Salz haben durch diese Aussage. Aber eigentlich ist ja jetzt per se Salz nicht unbedingt schlecht fürs Herz, oder?
Per se ist Salz nicht schlecht fürs Herz. Wir wissen nur, dass aus Studien ganz schön, wenn der Salzgehalt, also Chlorid über 5 Gramm pro Tag geht, dass wir da so ein bisschen Zunahme an Bluthochdruck haben. Das heißt, das spielt dann schon eine Rolle für die kardiovaskuläre Gesundheit, vor allem auf der Blutdruckseite. Aber ich glaube auch, also zum Beispiel ich in meinem Haushalt mache mir keinen großes Thema zum Salz. Klar, wenn jetzt jemand, mein bester Freund, ist einer, der salzt halt erstmal, bevor er probiert, schüttet er einen Teelöffel Salz übers Essen. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Also es hat dann wirklich einen Einfluss, weil es halt auch das Intravasale, also du musst dir vorstellen, Salz ist halt osmotisch aktiv, das kann man sich vorstellen. Salz auf einer Breze, die man wohin liegt, die zieht ja das Wasser an. Deswegen wird dann die Breze auch ganz weich und lätschert. Deswegen Salz zieht Wasser in den Körper und steigert ein bisschen den Blutdruck. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn man dann wird dann gehypt, man kocht salzfrei, ganz ehrlich, kann man machen und man kriegt auch ein gewisses Gespür mehr für die Gewürze. Ich glaube, man kann schon manchmal geschickter würzen, was ihr alles super macht in eurem Content. Aber man muss nicht salzfrei leben.
Ja. Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch 1000 Fragen stellen, aber wir wollen weitermachen und zwar Thema Stress, Stress vor allem. Thema Stress hatten wir auch schon ab und an jetzt angesprochen gehabt. Man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft Stress schon fast normalisiert ist, aber manchmal merken wir diesen Stress ja auch gar nicht so richtig. Ab wann wird denn Stress gefährlich für unser Herz und woran würde ich das denn dann auch konkret merken?
Ja, eine super spannende Frage, weil wir sind natürlich eine total gestresste Gesellschaft. Alles ist toxisch und alle sind gestresst und depressiv. Also wir haben so sehr schnell diese ganzen Schlagwörter. Stress ist letztendlich, muss man ganz wichtig sagen, ein Stück weit ein ganz physiologisches, also natürliches Geschehen. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit Stress. Man nennt es dann Eustress, wenn er sozusagen für unseren Körper normal ist. Also Beispiel, du musst jetzt die Tram erwischen und gibst Gas, um sie noch zu bekommen, dann hast du im Körper die Mechanismen eines Stress. Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet, sonst könntest du gar nicht rennen. Hättest du ein Problem. Und diese Phase ist so ein toller Eustress, so ein gesunder Stress, den ich den Leuten auch vermittle, den müsst ihr haben. Ich habe Leute, die sind tagtäglich nie aktiv und rennen nie zu einer Trambahn und haben nur Stress in einem Videocall. Und dieser Eustress, ab und zu stresshabend, ist wahnsinnig wichtig. Und normal, es ist wie oft im Leben der Zeitfaktor. Wenn du den Stress, wenn der Stress nicht mehr aufhört, wenn der Stress sozusagen über viele Tage, Wochen, Jahre stattfindet und ich wenig Erholungsmomente habe, dann ist das ungesund und das nennt man dann Dysstress. Und meist ist eben sozusagen der langwierende Stress dann derjenige, der uns krank macht über diese berühmte Adrenalin, aber vor allem Cortisolachse, chronisch erhöhte Cortisolwerte, die dann sozusagen auch unsere Nebennierenrinde, die darauf reagieren muss, die sozusagen das alles reguliert, irgendwann Schaden zufügt und uns nachhaltig krank macht, sodass wir dann irgendwann gar nicht mehr sozusagen gesunde Aktivierung, gesunden Stress hervorrufen können. Und wie erkenne ich das? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Es gibt manche Menschen, die sind einfach indolent und merken ihren Stress gar nicht. Und wir wissen auch, dass sensitivere Menschen einfach Stress stärker wahrnehmen. Das sehe ich zum Beispiel vor allem, dass viele Frauen zu mir kommen im Alter, sage ich mal, 40, 45 plus, die eben oft auch schlank sind, sensitiv sind, ganze Familie schmeißen, in die Perimenopause gehen, weil dann auch das Progesteron abfällt und damit der Herzschlagschutz, also Extraschläge, minimiert, weil du merkst es eigentlich durch Herzstolperer. Die meisten merken den Stress, indem ihr Herz plötzlich, was natürlich ist, wenn du zu Trambahn rennst, aber wenn du auf der Couch sitzt und du hast plötzlich 5, 6, 7, 8 Extraschläge, die viel zu schnell kommen, findest du das unangenehm. Und das ist zum Beispiel ein Hinweis auf Stress. Oder wenn ich eben ungewöhnlich schwitzen anfange, wenn mein Blutdruck steigt, wenn ich einen roten Kopf krieg, wenn ich mich, das kann sogar mal so stark sein, dass wenn ich wirklich hohen Stress habe, dass ich eben so ein Beklemmungsgefühl im Brustkorb habe, als Ausdruck von dieser ganzen muskulären Verspannung, ist dann bitte nicht immer gleich der Vorbote eines Herzinfarkts. Vor allem nicht, wenn es in Ruhe auftritt, sollte wenn dann eher bei Belastung sein. Aber das ist auch eine Sensation. Also Herzstolpern, Schlafstörungen und Druck in der Brust und Anstieg der Blutdruckwerte kann so ein Hinweis darauf sein.
Was ist denn eine realistische Methode, die wirklich funktioniert, Stress im Körper zu reduzieren, jetzt auch im vollen Alltag?
Also die wichtigste Methode ist eigentlich sein vegetatives Nervensystem, was ich jetzt vorhin ansprach mit dem Cortisol, weil das wird alles über das vegetative Nervensystem gesteuert, zu beruhigen. Ich sage immer, streichelt euren Vagus plakativ. Und der Vagus ist sozusagen der Entspannungsnerv. Also müsst ihr vorstellen, klassisch, du sitzt auf der Couch und entspannst dich richtig, hast vielleicht einen Menschen, den du gern hast, im Arm oder er dich, oder du wirst gestreichelt oder du hast ein sehr schönes, entspanntes Gespräch und sitzt beim Essen, dann ist der Vagus aktiv, der sozusagen dich beruhigt, der den Stress aus dem Körper reduziert und dich entspannt macht. Das kann man ja dann auch messen, das ist ja so ein ganz wichtiges Instrument, die Herzratenvariabilität. Und den kannst du unterstützen, indem du zum Beispiel dein vegetatives Nervensystem mit Atemtechniken pflegst. Also wir wissen, dass schon, wenn man, man kennt das vielleicht von den Hunden, die machen ja manchmal, bevor sie dann schlafen, so dieses, zweimal einatmen, nochmal einmal tief und dann so.
Stimmt.
Und dieser Seufzer fast, also dieses Einatmen, nochmal einatmen, kurz halten, dann lange ausatmen, hat schon einen Einfluss auf den Vagusnerv, den Entspannungsnerv. Und wir wissen, wenn man das sozusagen, das ist ganz spannend. Und deswegen ist es auch so toll, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Begriff Atemtechniken kennst, so Box Breathing nennt sich das auch sehr gerne, dass man über die Atmung, weil da das Zwerchfell rauf und runter geht, wenn man Bauch atmen kann, kann man sozusagen den Vagus beeinflussen, der durchs Zwerchfell durchläuft. Das heißt, ich kann es mittlerweile ziemlich gut, weil ich auch mich damit viel beschäftige und Atemtechniken gelernt habe, weil ich war ein ganz schlechter Atmer. Ich wusste gar nicht am Anfang, was Bauchatmung ist, als ich es vor 10 Jahren lernte. Mhm. In einem Meditationskurs kann man durch eine Bauchatmung, schaut euch das an, ihr könnt es auch googeln, macht mal ein Box-Breathing, könnt ihr euren Vagus streicheln und euer Stresslevel messbar reduzieren. Natürlich geht es dann weiter in so Sachen, dass man eben einen Meditationskurs mal besucht. Finde ich ganz toll, habe ich auch gemacht. Mindful-Based Stress Reduction. Kann man nachschauen, gibt es vor Ort einen Kurs? Ja, mache ich. Da lernt man sehr gut eben Atmung und Meditation. Und was ich immer wichtig finde, Short Breaks. Also klassisch, man ist im Stress, merkt ja selber oft, jetzt bin ich so ein bisschen, ich muss alles schaffen und es muss gestern fertig sein und das habe ich noch und das habe ich noch. Und dann einfach sich eine Auszeit nehmen, für 2 Minuten ans Fenster treten, in die Peripherie gucken, was irgendwo in der Ferne fixieren und einfach mal 2 Minuten ein- und ausatmen. Und schauen, dass man einfach guckt, Hand auf den Bauch, ob man es schafft beim Einatmen, dass sich der Bauch wirkt. Wenn man das kann, das ist super. Das ist eine einfache Technik und jetzt sozusagen übergeordnet finde ich immer wichtig, so besprecht es mit meinen Patienten, schaut euch euer Leben an. Wie kann ich nachhaltig durch kleine Veränderungen mir den Stress rausnehmen? Heißt, muss das wirklich alles gestern gewesen sein? Was passiert, wenn ich jetzt zu meinem Vorgesetzten sage, ja, wir machen das, aber ich liefere es dir am Freitag ab? Mhm. Also sozusagen Entschleunigung und auch Riesenthema ist für mich mit meinen Arbeitnehmern, aber auch Selbstständigen, dass sie manchmal sich fragen müssen, muss ich wirklich so viel arbeiten? Oder kann ich weiß, manche können das nicht ändern, das ist mir schon klar. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die machen 3 Jobs, um zu überleben, die meine ich nicht. Aber wir haben schon viele, sehr viele, die einfach zu viel Stress sich in der Arbeit machen und zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen und dann sagen, hey, was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ich mache mir, vielleicht gehe nicht immer um 21.15 Uhr heim, sondern fange mal an um 20 Uhr zu gehen.
Ja.
also sich selber anschauen.
20 Uhr ist schon harte Zeit.
Ja, genau. Also ich würde eher sagen 17 Uhr. Das ist zum Beispiel was, was mein Leben sehr geprägt hat. Da bin ich auch kurz persönlich, weil das finde ich auch wichtig. Bin selber, würde man so sagen, von außen, ich hasse ja den Begriff, ein High-Performer gewesen. Ich habe wahnsinnig viel gemacht und eben war immer auch noch mit den damals 4 kleinen Kindern der Kochende zu Hause und habe da Gas gegeben und habe meine Kinder zum Teil im Nachtdienst frei im Kindergarten eingewöhnt, weil ich da spinnig war und das wollte. Ich wollte nicht ein Papa sein, der einfach in der Klinik Gas gibt und dann um 8 Uhr heimkommt und die Kinder nicht mehr sieht. Hat aber dazu geführt, dass ich in Burnout gegangen bin. Letztendlich war auch der Alleinverdiener damals in meiner ersten Ehe. Und das ist mein Fehler. Also da prangere ich niemanden an. Und einfach zu lernen, dass man sich das anschaut und sagt, hey, muss das alles so sein? Und daraus Konsequenzen zieht. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich eben nicht bis 20 Uhr in der Praxis war. Und ich war dann zwischenzeitlich in einer Praxis niedergelassen und habe bis manchmal 21 Uhr Patienten gemacht. Und dann, das hat mich traurig gemacht und hat mich belastet. Und habe gesagt, das kann es nicht mehr sein. Mhm. Für kein Geld der Welt würde ich sowas wieder machen.
Ja.
Weil es meine Gesundheit ist, mein Leben, ich möchte meine Kinder erleben und ich möchte mich nicht ruinieren, um dann zu sagen, das habe ich auch bei manchen Patienten, die dann sagen, ja, mei, jetzt knalle ich nochmal durch bis 65 und dann habe ich schon ein Haus in Florida und dann gehen wir hin und dann wird so ein geiles Leben. Und dann sage ich, und wie ist es, wenn sie das gar nicht bis zu 65 schaffen, weil sie so wahnsinnig belastete Gefäße haben?
Ja, dann muss ich immer an den Spruch, der Weg ist das Ziel denken. Ja. Viele Leute setzen sich ein Ziel, aber vergessen den Weg dorthin, dass der vielleicht auch noch schön sein sollte, weil eventuell erreicht man das Ziel gar nicht.
Ja, super spannend. Ganz einfach. Der Satz sagt, das ist, glaube ich, so wichtig, eben auch in jeder kleinen Tätigkeit. Ich merke das auch, ganz banales Thema, man fährt in den Urlaub. Geht mir auch so. Sind nach Italien gefahren Und dann sagt meine Frau, ja, und dann kommen wir zu spät an und so weiter. Sag ich, du, eigentlich, ich bin dann auch so, lass mich anstecken, schau aufs Navi und schaffen wir die Zeit und nee, jetzt keine großen Pausen machen und jetzt muss noch einer aufs Klo. Mei, wir waren doch gerade, es wird alles später, was absurd. Ja. Anstatt, dass man sagt, hey, geil, wir sind nicht in einem Land mit Krieg, wir können sicher mit unserem eigenen Fahrzeug, können uns das leisten, können wir in Urlaub fahren, es ist eine schöne Strecke, wir sehen Berge, wir sehen Ziegen, wir sehen vielleicht ab und zu einen Milan und einen Storch rumfliegen und sind uns bewusst, dass es uns gut geht und schauen uns die Strecke an, wie wenn es sozusagen eine Erlebnisreise wäre. Und plötzlich hast du ein anderes Mindset, also der Weg und nicht das Ziel. Und das ist total spannend, was du sagst. Wenn wir das können, das können ja die achtsamen Menschen, also ein sehr achtsamer Mensch, und da möchte ich auch mal Jon Kabat-Zinn nennen, den ich wahnsinnig schätze. Schaut euch einfach mal auf YouTube die 9 Attitudes von Jon Kabat-Zinn an. Das ist ein wahnsinnig smarter, bescheidener, über 80-Jähriger, ich glaube Molekularbiologe, der Mindful-Based Stress Reduction, also der aus der buddhistischen Welt für die westliche Welt in den USA damals quasi Achtsamkeit übersetzt hat. Und der hat tolle Bücher geschrieben, uns immer noch bescheiden und sagt einfach, wir müssen achtsam sein. Wir müssen uns, as long as you're breathing, there's more right with you than wrong with you.
Ja.
Also weißt du, so ganz trivial runterbrechen. Ja. Und wir hetzen von einer To-Do-Liste zur anderen, was wir alles schaffen müssen und das muss gut sein und das muss nicht sein. Ihr seid da, ihr atmet, euer Herz schlägt. Geil.
Ja. Ich muss auch sagen, das hilft tatsächlich auch im, also man redet ja immer so vom Arbeitskontext und so weiter, aber ganz ehrlich, man ist ja auch ganz oft zu Hause extrem gestresst von Geschwistern, Partner, Kinder und ich glaube, da kommt man dann auch auf so ein, das ist wie so ein Kribbeln, das man dann auch irgendwie so seinem Oberkörper spürt. So empfinde ich Stress beispielsweise und selbst da finde ich es auch so hilfreich, sich einfach mal rauszunehmen und mal kurz durchzuatmen, um mal wieder runterzukommen. Weil meistens ist man so in diesem Stressstrudel oder Wutstrudel oder wie sich das dann auch alles zusammenballt, gefangen, dass man gar nicht mehr klar denken kann. Und ich habe mich dann teilweise wirklich im Klo kurz eingesperrt, habe dann einmal kurz meinen Körper komplett angekrampft, dann geatmet und dann war ich auch schon wieder viel ruhiger. Und ich finde, das merkt man dann auch tatsächlich am Herzschlag, dass der wieder viel ruhiger wird und man wieder auch ein bisschen klarer ist im Kopf.
Ja, super. Also du beschreibst es total schön, eine ganz einfache Intervention, weil du in dem Moment diese Muskelanspannung, das ist ja auch nach Jakobsen, gibt es ja diese progressive Muskelrelaxation, die funktioniert genau, wie du es machst, nur sozusagen wiederholt, spannst 5 bis 10 Sekunden an, maximal zum Beispiel die Arme und entspannst sie und dadurch unterstützt du die Entspannung des ganzen Muskelapparats und dann, dass du sozusagen einfach dich rausnimmst aus der belastenden Situation, aus dem Gespräch. Du bist ja auf dem Klo, ist ja so ein Safe Space. Das führt ja dazu, dass manche Leute stundenlang auf dem Klo sind, weil sie sich schützen müssen vor der Familie. Und das ist aber total schön, wenn man das einfach nimmt und sagt, ich gehe jetzt aufs Klo und bin nicht erreichbar und keiner kann mich da anrufen, keiner spricht mich an, weil jeder weiß, du bist auf dem Klo, auch wenn du da Atemübungen kurz machst und du hast sicher deinen Puls runtergebracht und würden wir deinen Blutdruck vor der Toilette messen und nach der Toilette, ist der Blutdruck auch niedriger danach. Und genau das, was du beschreibst, dieses Kribbeln, dieses enge Gefühl, dieses Unwohlsein, das zeigt den Stress an.
Ja. Stress führt ja tatsächlich auch leider dazu, dass man nicht wirklich gut schläft. Ich glaube, wenn du auch diese Erfahrung hattest mit High-Performer sein und so weiter, ich hatte eine Phase des Lebens, da habe ich dann auch wirklich nur 5 Stunden geschlafen, weil ich dachte, das muss doch ausreichen, damit ich in der Früh noch joggen gehen kann, um dann zu arbeiten und meinen Tag zu schaffen. Und am Abend konnte ich dann auch nicht richtig einschlafen. Das heißt, es war wieder kurzer Schlaf. Und ich habe erst vor kurzem gelesen, dass ich glaube, wer nur so 5 Stunden pro Tag schläft, erhöht sein Herz, also erhöht das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung immens. Also wie wichtig ist ausreichend guter Schlaf fürs Herz eigentlich?
Ja, super schön zusammengefasst. Also deine eigene Erfahrung und wie die Datenlage ist, das ist genauso, wie du sagst. Also Schlaf ist natürlich in aller Munde. Es wird wahnsinnig viel drüber gesprochen. Matthew Walker und Co. reden darüber. Ich schätze den Ingo Fitze aus der Charité sehr, der sich da auch verdient macht als Schlafforscher, bei dem ich auch schon war und mich mit ihm ausgetauscht habe. Schlaf ist eine wichtige Essenz für unsere Gesundheit. Das ist ganz entscheidend. Und wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die weniger als 7 Stunden schlafen, einfach eine deutlich höhere kardiovaskuläre Mortalität, also Sterblichkeit haben. Also das ist wichtig. Andererseits, der Schlafgestörte soll sich jetzt nicht gleich wieder gestresst fühlen, weil ich bin selber da sehr empathisch, weil ich bin ein schlafgestörter Mensch, hatte mit sozusagen Burnout und Scheidung und 4 Kindern und Alleineverdiener und neuer Praxisgründung eine Schlafstörung entwickelt. Und ich weiß, dass es einen zusätzlich stresst, wenn man dann noch sagt, oh Gott, der Schlaf ist so wichtig, jetzt schlafe ich schlecht. Aber natürlich, das Wichtige ist, dass der Schlaf entscheidend wirklich beteiligt ist. Auch zum Beispiel Sportler, Leistungssportler, professionelle Sportler wissen, dass Schlaf eine ganz große Prio hat und für ihre Leistung wichtig ist. Und von den Sportwissenschaftlern kommt auch ein ganz cooles Tool, das ich jedem mal so empfehle, wenn man kann, so ganz basic, die 3-2-1-Regel, da auch gerne mal in meinem Account reinschauen. Ich habe die Schlafstörung wirklich didaktisch, aber knackig eben in Reels, also 3 Minuten, aufgearbeitet, wie Schlafstörung definiert ist, wo man sich Hilfe holen kann und das große Thema Schlafhygiene. Aber auch, was ich erwähne, ist die 3-2-1-Regel. Ganz trivial, 3 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen, 2 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr trinken und 1 Stunde vorm Schlafen gehen, keine digitalen Medien. Und das hat schon einen Wahnsinnseffekt. Und was man zum Beispiel bei dir noch sieht, ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt einen schönen Satz, ich weiß nicht, welcher Neurowissenschaftler das war, ältere Generation, der sagte, der Schlaf wird am Tag gemacht. Und das vergessen viele. Und ich rate denjenigen, die mit Schlafprobleme haben, und es gibt übrigens auch tolle Daten für die Depressionen, die Rate des Tageslichts korreliert sehr gut mit Depressionen und Schlafstörungen. Das heißt, hast du mehr Tageslicht, und viele Menschen in Deutschland haben sehr wenig Tageslicht, gerade in den Wintermonaten. Und deswegen haben wir auch, das ist erwiesen, eine saisonale Depression. Weil die Leute steigen ins Auto unten in der Tiefgarage, fahren in ihre Arbeit bei Dunkelheit, übrigens die Scheiben, filtern das blaue Licht vor allem raus, das wir brauchen für den Melatonin-Vorbereitung, den Melatonin-Preset. Das heißt, es bringt nichts, wenn du durch eine schöne Landschaft mit dem Auto fährst und kommen abends wieder heim, ist auch noch dunkel. Das heißt, dann gibt es Menschen, die über Monate kein Tageslicht sehen, und das macht was mit dem Serotoninspiegel, sozusagen ein ganz wichtiges Hormon, und hat einen großen Einfluss auch auf unseren Schlaf. Das heißt, ganz wichtig, das große Thema Schlafhygiene. Wichtig wäre eben tagsüber ein Tageslicht zu bekommen, auch relativ früh. Wir wissen sogar, dass es Daten gibt, wenn man den Sonnenuntergang wahrnimmt bei einem Spaziergang, das auch wiederum das Melatonin unterstützt in der Ausschüttung, das unseren Schlaf endogen unterstützt. Und ganz großes Thema für mich, hat einen riesen Einfluss bei meinem Schlaf, ist dieses ganze Lichtthema im Umgekehrten. Ab 18, 19 Uhr sollten wir keine, die Amerikaner nennen es Overhead Lights, also Lichter von oben haben, die viel Lux haben, weil die uns einfach den Schlaf stören, die bremsen die Melatoninausschüttung. Deswegen gibt es bei mir nur Glühfadenlampen und sozusagen LEDs, die sehr wenig Lux haben und ganz warmes Licht haben. Weil es gibt Daten, wenn man als Schlafgestörter nachts zum Pieseln ins hell erleuchtete Neonbad geht, kann das sein, dass es deinen Schlafrhythmus ruptiert, durchbricht.
Ja.
Deswegen ist das ganz wichtig, also nochmal zusammengefasst, einfach allgemein dem Schlaf eine gesunde Prio geben, also einfach dem Schlaf gesund mit Entspannung, nicht so, jetzt muss ich schlafen, es muss mindestens 9 Stunden sein, sonst sterbe ich. Ja. Und wenn ich das natürlich mache, dann wird es nicht funktionieren, sondern habe ich mal die Patienten. Ja, und ich hatte das auch. Ich habe eine Schlafneurose entwickelt und hatte Angst vor dem Schlaf und wusste nicht wie, und jetzt musst du und jetzt kannst du nicht. Und da einen gesunden Zugang zum Schlaf haben, sagen, ich nehme mir die Zeit dafür. Übrigens die Konsistenz, also die Kontinuität, die Regelmäßigkeit ist doch nicht unwichtig, weil dann manche, habe ich jetzt auf Instagram gehört, gesagt, ja, ist dann super, am Wochenende auszuschlafen, ist Schlaf wissenschaftlich Nonsens. Man sollte seinen Rhythmus, wenn man kann und mit dem Schlafgestörte schon einhalten. Klar kann das jeder machen, wie er will. Und wenn man 15 ist oder 22 und eine Nacht drauf gemacht hat, dann steckt man das weg. Aber mit 45 wird man es merken. Und wenn man eben eine Nacht um 1 Uhr nachts ins Bett geht und die andere um 22 Uhr und die nächste wieder um 3 Uhr, macht das den Schlaf schlecht. Also Regelmäßigkeit, tagsüber genügend Tageslicht, vielleicht die 3-2-1-Regel beachten. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und noch ein Wichtiges, was ich mit meinen Patienten sehe, die schlafgestört sind, uns gut meinen, die 21.30 Uhr All-Out Masterclass Spinning ist ein Shit. Das aktiviert den ganzen Sympathikus, macht wirklich Stress. Und bis man da wieder runterkommt, ist es 3.10 Uhr. Also wenn man es kann, klar, es ist manchmal besser als nichts, aber dann vielleicht einen moderaten Ausdauersport abends und sich da ja den Schlaf gönnen.
Ja.
Und die 5 Stunden waren definitiv zu wenig für dich und das hast du gemerkt.
Ja, absolut. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass sogar, ich bin noch nicht so weit, ich habe da nur mal kurz reingelurrt gehabt nach ganz hinten im Buch, dass anscheinend, wenn man einen Schlafrhythmus normal einpegeln lassen würde bei Menschen, er bei 9 Stunden liegen würde.
Ja.
Habe ich mich wiedererkannt. Ich sag Süßes.
Genau. Und dass man übrigens, das ist noch wichtig, auch, dass man so ein bisschen seinen Chronotyp weiß. Das kann man ziemlich gut sich befragen, wie man sozusagen, wenn man keinen Wecker hätte, keine Uhr, erfahrungsgemäß, ob man dann eher, weiß ich, um 6 wach werden würde oder erst um 9 und ob man sozusagen nochmal späte Energien hat und sozusagen eher eine Eule ist. Da wissen wir zum Beispiel, wenn du fern deines Chronotyps schläfst, also wenn du quasi eine Eule bist und zwingst dich dann um 21.30 Uhr ins Bett, das wird nicht funktionieren. Also da so ein bisschen gucken, gibt es auch Fragenkataloge, kann man alles digital sich anschauen und es findet man schnell raus. Ein bisschen auf den Chronotyp achten. Also ich bin früher Chronotyp, eine Lerche nennt man das. Und ich habe einfach gelernt, zum Beispiel, ganz wichtig ist, dass wenn ich aufwache und es ist mal 5.45 Uhr, dann nicht nochmal zu zwingen, jetzt muss ich aber noch weiter schlafen und so weiter, sondern stehe ich einfach auf. Weil Schlaf funktioniert auch quasi wie so eine Batterie. Wenn du dann wenig geschlafen hast, steigt dein Schlafdruck. Und das Beste ist, wenn Schlafdruck und die körperliche Voraussetzung für ich werde müde zusammenfallen, dann schläft man eben gesund ein. Also seinen Typ anerkennen und so ein bisschen auf den achten, ohne sich verrückt zu machen.
Ja, das ist nämlich der Punkt, weil ich meine, manchmal kann man sich ja nicht wirklich dran halten an seinen Typ, wenn man also halt je nach Job, sagen wir es mal so.
Total.
Das hat mich teilweise echt gestresst. Und also für mich persönlich ist Schlaf die Kür. Ich bin immer noch nicht dran, es wirklich gut umzusetzen. Aber das waren jetzt eh schon nochmal gute Tipps, die man sich irgendwie nochmal in den Kopf vorrufen sollte.
Ja, noch eins an dich auch kurz. Ja. Die Menschen, die den Schlaf auch als nicht so gut empfinden, sind meist sozusagen zur Beruhigung sensitivere Menschen. Also die sensibleren, das ist ja auch eine große Stärke. Sag ich natürlich, weil ich auch sensitiv bin. Nein, aber die neigen dazu, dass sie auch im Schlaf vielleicht sich mal ja schwerer tun. Und wir wissen auch, dass es dieses Stress-Vulnerabilitätsmodell gibt. Das ist ganz spannend. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass quasi, wenn du eine genetische Veranlagung hast zu einer Schlafstörung, meine Mutter hat schlecht geschlafen, mein Vater hat schlecht geschlafen, dann hast du sozusagen die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit schon angelegt genetisch. Und wenn dann Stress dazu kommt, bei mir war es eben dieses Burnout und Scheidung und existenzielle schwerste Sorgen, dann kann es sein, dass das dazu führt, dass du dann eben eine Schlafstörung entwickelst. Und eins noch wichtig, macht nicht zu lang, wenn es eine richtige Schlafstörung ist. Das heißt, mehr als 3 Nächte pro Woche über mindestens eine gewisse Zeit, also ein paar Wochen bis 2-3 Monate vorhanden sind, dann ist es schon eine Schlafstörung. Dann muss man sich auch mal Hilfe holen. Und da gibt es auch immer mehr Angebote, auch von Schlafmedizinern, gerade in den Großstädten. Und dann kann man sich wirklich helfen lassen, weil sonst chronifiziert sich das. Lieber dann mal sagen, okay, vielleicht auch mal kurz medikamentös unterstützen. Übrigens favorisiert auch Professor Ingo Fitze, dass eher zu lange gewartet wird, 10, 15 Jahre, weil man will es ja niemandem erzählen und hat dann eine ordentlich manifestierte, darf man auch mal eine Zeit lang sich unterstützen und dann wird der Schlaf auch besser.
Ja, bei mir ist, glaube ich, faktisch das Problem, dass ich so intensiv träume, dass ich quasi ein zweites Leben führe in meinem Traum.
Spannend.
Ich wache teilweise auf. Ja, und ich denke, ich habe das gerade wirklich erlebt. Also das war jetzt gerade echt anstrengend.
Ja, okay.
Den Marathon bin ich gerade wirklich gelaufen.
Ja, krass, das gibt es, eine Neigung dazu, ja.
Ja, gut, du hast jetzt eh schon tolle Tipps dazu gegeben. Aber jetzt nochmal, wenn so hands-on, wenn ich diese Woche gleich 3 Dinge umsetzen möchte für meine Herzgesundheit, beziehungsweise welche 3 würdest du mir wortwörtlich ans Herz legen?
Also ich würde dir ans Herz legen, dass du versuchst, eben deinen Stress, das erlebe ich mit deinen Patienten, so ein bisschen zu reduzieren mit den Mechanismen. Also eine gute Selbstfürsorge, würde ich vielleicht nennen, ist das Wichtigste, dass wir erkennen, weil wir wissen es als Menschen meistens, was uns gut tut, was uns Stress macht und was uns gut tut. Und dafür einfach Raum zu schaffen, dass man sagt, ich achte einfach jetzt mehr auf mich. Und dann weiß man eben, dass man schaut, dass man sich Erholungsmomente sucht. Ja? Dann ist es natürlich mein Thema, habe ich vorhin dir erwähnt, dieses Needs, ich finde den Begriff so cool, also die kleinen Alltagsbewegungen schaffen, dass man die einbaut und da finde ich immer konsequent sein, sonst funktioniert es nicht. Das sage ich immer. Also keine Rolltreppe, kein Lift, keine Elektromobilität und die Aktivität schaffen. Und ehrlich gesagt, bei der Bewegung sage ich auch immer, man sollte dann schon schauen, dass man eben so ein bisschen an die WHO drankommt, an diese 150 Minuten, aber überhaupt Bewegung. Und es kann auch sein, dass es eben die 15, 20 Minuten pro Tag Spaziergang sind. Aber das finde ich ganz wichtig. Also Stress reduzieren, Punkt 1, mit einer Selbstfürsorge. Punkt 2, in die Bewegung kommen, dem Körper eben gesunde Aktivität gönnen, mit am besten Tageslicht, also draußen strammer Spaziergang. Und das letzte Thema ist natürlich, dass wir einfach auf unsere Ernährung achten. Ganz ehrlich, wir wissen meistens, was unserem Körper gut tut und nicht gut tut. Und dort zum Beispiel sagen, hey, ich weiß einfach selber, ich habe eine Affinität zu alkoholfreiem Weißbier, trinkt er zwei am Tag, das ist wohl doch nicht so gesund, sagt ja auch der Bode, schmeiß es raus. Ja, also dein ein Lebensmittel, Getränk raussuchen, das ich viel konsumiere, von dem ich weiß, es ist nicht so gesund und das austauschen wären so die drei Basics, die man umsetzen kann, um nachhaltig gesünder zu sein.
Wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe aber keine Zeit für meine Gesundheit, was würdest du dieser Person ganz ehrlich antworten?
Ich glaube, es war sogar Kneipp, der das gesagt hat, den schönen Satz, wer keine Zeit hat, sich um seine Gesundheit zu kümmern, wird später viel Zeit benötigen, sich um seine Krankheit zu kümmern. Und ich liebe diesen Satz, weil der das genau ausdrückt. Denn und du sprichst ein Thema an, das mich schon manchmal ein bisschen verzweifeln lässt. Und ich bin ein recht konfrontativer Arzt mit den Patienten, aber auch sehr wertschätzend. Ich will sie sozusagen wachrütteln und sehe, dass viele Menschen mir sagen, mit 35 und voll gesund, dass sie es nicht schaffen, Sport zu machen. Und zwar diese moderate, also ein strammer Spaziergang, und das verstehe ich dann nicht. Also da muss man sagen einfach, du wirst dann bestraft. Und das ist sehr, sehr schade. Und was ich dann auch sage, positiv, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der seinen Lebenswandel ein bisschen verändert, anfängt eben zum Beispiel 20 Minuten Spaziergang täglich zu machen, der da sagt, na, das hat sich nicht gut angefühlt, ich fühle mich schlechter. Gibt es nicht. Gibt es einen Menschen, der gesund anfängt, einen Sport zu machen? Bodyweight, Calisthenics, angeleitetes Krafttraining, vorsichtig. Hat mir noch nie jemand gesagt, es war ganz schlimm. Ich habe mich nicht besser gefühlt. Also einfach in die Aktivität gehen und begreifen, wie cool sich's anfühlt. Und dann ist es nämlich übrigens auch wissenschaftlich, wenn ich das dann mal zwei Monate mache, also gibt's so Daten, sind 60 Tage, sind es 48, ab derer wir dann an dem Habit bleiben, dann werden wir es weitermachen. Und das ist das Schöne. Das ist dann sozusagen in uns drin und wir sind dann gesünder durch einen tollen Weg und nicht durch ein Ziel, ich möchte bis September 10 Kilo abnehmen. Nein, das ist zum Scheitern verurteilt, sondern ich laufe jetzt jeden Tag 20 Minuten an der frischen Luft und mache einen strammen Spaziergang, vielleicht sogar noch mit meinem Mann. Und dann können wir uns unterhalten und reden und hören uns zu. Und dann habe ich auch noch was für mein sozio-emotionales Setting gemacht.
Voll. Ich glaube, die Leute, die sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür, die haben es einfach nicht priorisiert. Und sowas gehört einfach priorisiert. Ganz viele andere Sachen sind nicht wichtiger als das.
Ja, wie du auch sagst, diesen Stress mit der Familie, den du erwähnt hast, sehe ich immer, dass auch viele in meinem Umfeld zum Beispiel auch dann sich sehr viel Stress machen mit der Ordentlichkeit und der Sauberkeit des Zuhauses und dass alles picobello, schnieke, pieke sein muss, war bei uns übrigens auch so. Das habe ich als anstrengend empfunden. Meine Mutter, ich habe immer gesagt, die Küche sah so aus, als könnte der La Maison-Fotograf jederzeit um die Ecke stromern. Es war eine Last und ich musste mich da auch und muss mich heute noch befreien, dass eben nicht alles pico sein muss, sondern die Prio vielleicht dann ist, einfach zu sagen, okay, jetzt gehe ich lieber mit meiner Frau schön 20 Minuten, 30 Minuten spazieren und wir unterhalten uns intensiv über die Themen, die uns bewegen und räumen nicht hektisch die Spülmaschine ein.
Ja, oder wie du vorhin auch schon die Tipps gegeben hast, man kann ja mittlerweile online auch so Kurzbewegungsvideos suchen, finden. Und das kann mir jetzt auch keiner sagen, egal wie alt er ist, dass er YouTube noch nie verwendet hat und nicht weiß, wie das funktioniert. Einfach die 10 Minuten nutzen, sich zu bewegen, wenn zum Beispiel irgendwie irgendwas im Ofen ist oder beim Kochen. Super. Wenn man 10 Minuten wartet. Es ist so simpel. Man muss es einfach nur mal umsetzen und dran denken vor allem.
Ja klar, so ein kleines Hit von Maddie Morrison oder der Sascha Huber oder Fraser Wilson und wie sie alle halten oder Pamela Reif. Die machen ja alle, das ist ja super, die bemühen sich und dann schaust du dir das 10, 20 Minuten an. Und ich habe das mit meinen Jungs in der Corona-Zeit in frischer Trennung. Da hatte ich eben 4 Kinder bei mir zu Hause in der Wohnung dann. Es war eng, wir konnten eigentlich keinen Sport machen. Das haben wir gemacht. Wir haben halt auf dem Boden wie wild irgendwelche Bodyweight-Trainings rausgeknallt, 20 Minuten. Und es war total sinnstiftend und es war eine wichtige Zeit mit meinen Jungs und die sind zum Teil krass fit geworden.
Voll gut. Also ja, so, das ist ja wie... Gut, das ist jetzt nicht das klassische Beispiel dafür, aber wie Habit Stacking, dass man quasi eine Routine sich schafft und das dann kombiniert. Also du hast quasi Familienaktivität mit körperlicher Aktivität verbunden, was ja auch total smart ist.
Ach, das
also
ist ein
so
geiler
spart
Begriff.
Man sich ja auch Zeit
Kannte
ein.
Ich nicht. Habit Stacking, das ist geil. Das werde ich mir merken.
Ja, ich glaube, so ein bekannter Habit Stacking ist ja auch, das kam mir letztens, ist einfach der Proteinkaffee. Ich habe mir gedacht, wer trinkt denn Proteinkaffee? Wirk. Bis ich dann irgendwann drüber nachgedacht habe, naja, eigentlich total smart. Du willst Proteine aufnehmen, mehr? Also wenn du jetzt Sport machst vor allem. Kaffee trinkst du eh immer? Ja, warum denn nicht eigentlich nicht kombinieren? Ja, okay, macht eigentlich Sinn. Klar, das ist ein klassisches Beispiel von Habit Stacking.
Ja, das ist cool. Oder ich würde sagen, klassisches Habit Stacking, das wirklich krass ist, ist eben Spaziergang. Am Tageslicht hat 3 Dinge. Wir wissen ganz klar, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit profitiert von Aufenthalt in freier Natur. 2. Tageslichteinfluss beeinflusst Depressionen, Serotoninhaushalt, Stoffwechsel und Schlaf. Und 3, ich bin in der Aktivität. Also es ist ein Triple Habit Stacking.
Absolut.
Wir finden sicher noch ein Quadruple.
Können wir jetzt noch Stunden weitermachen. Aber wir haben ja jetzt schon echt lange gesprochen, aber es war alles sauspannend, hat super Spaß gemacht. Also nochmal danke, danke für deine ganze Zeit und dein ganzes Wissen.
Ja, aber da muss ich jetzt auch gleich einhaken, weil ich finde immer, es muss schwingen. Und es ist auch lustig, weil wir kennen uns ja quasi nur über Insta und ich habe dieses Oster-Special für euch ja nur Print gemacht und wir reden das erste Mal richtig miteinander und ich muss auch sagen, es schwingt richtig, weil du auch eine sehr angenehme Stimme und Art zu sprechen hast und super Fragen. Du hast mir gesagt, was du für Fragen hast. Und dann habe ich gesagt, geil, alles super. Und es macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen, muss ich auch sagen. Das liegt auch am Gegenüber, an der fragenden Person.
Danke und Dito, ich wollte nämlich auch schon sagen, du wärst eigentlich auch prädestiniert dazu, auch selber einen Podcast zu machen und über solche Themen zu sprechen, weil du halt einfach so viel Wissen hast und auch so gut sprichst und es auch so verständlich erklärst.
Das freut mich, das geht runter wie Öl, danke dir.
Ja, ich wollte jetzt nämlich noch fragen, weil das interessiert bestimmt auch viele, wo kann man denn jetzt mehr über dich und über deine Arbeit erfahren? Und was mich tatsächlich noch interessiert, was hat es denn mit der Bode-Methode auf sich? Geiler Begriff übrigens.
Danke, ja, das muss ich kurz erzählen. Bode-Methode ist ganz lustig, weil meine Sprechstundenhilfen wissen ja, dass ich immer sehr leidenschaftlich bin in der Prävention mit meinen Patienten im Diskurs. Und dann habe ich eben, also das kann ich jetzt auch sagen, dass ich eben an einem Buch schreibe gerade und ich hoffe, dass das bald, aber das dauert ein bisschen wahrscheinlich, also nächstes Jahr rauskommt zu diesem Thema. Und dann habe ich so die Sprechstundenhilfen gefragt, ja, wie würden das heißen? Und dann sagte die so ganz locker, ja klar, die Bode-Methode, sag ich, ja. Klingt geil irgendwie. Ja, weil letztendlich es so ist, dass ich aus den Jahren der schulmedizinisch groß geworden, Kardiologie, Medikamente, gelernt habe, dass ja eben, was ich vorhin eingangs erklärte, Medizin oder besser gesagt Gesundheit ein so viel weiteres Feld ist, als wir es denken. Und ich habe dann gemerkt, über die Jahre, in denen ich sozusagen die Patienten wachgerüttelt habe und gesagt habe, hey, wie sieht's denn aus mit ihrem Schlaf oder Stress, was wir besprochen haben? Wie sieht's aus mit ihrem Essverhalten, Trinkverhalten? Wie sieht's aus mit ihrer Bewegung, Sport? Wie sieht's aus mit ihrem sozioemotionalen, das haben wir heute noch gar nicht so besprochen, also mit ihrem Familiensetting? Wie sind sie aufgestellt? Und dass ich gemerkt habe, diese 4 Faktoren sind entscheidend dafür verantwortlich, dass du gesund bist. Und wenn du die, da bin ich weit in der Meinung, und das meine ich nicht als Heilsversprechen, aber es ist so, und ich sehe es bei meinem Patienten, ich sehe es bei meinem Umfeld, ich sehe es jetzt in 25 Jahren Medizin, wenn du quasi, und das sind ja meine 4 Säulen der Bode-Methode, die ich so für mich dann entdeckt habe, und die habe ich nicht aus dem hohlen Hut gezaubert oder mir irgendeine Studien angeschaut, sondern das ist geboren aus 25 Jahren Medizin plus eigener Lebenserfahrung als Vater, Partner, sportlich aktiver Mensch, aber auch vor dem Hintergrund der Studienlagen. Und es ist ganz klar so, dass wenn du, das weiß jeder, dass die erste Säule ist die vielleicht die Ernährung, die ist die plakativste. Ich liebe so Alliteration, deswegen ist alles mit E am Anfang. Also die Ernährung ist eine Säule, das heißt ausgewogen ernähren, was wir besprochen haben, bedeutet ganz klar Gesundheit und dazu gehören die Getränke. Zweite Säule ist eben die Ertüchtigung, also der Sport, die Bewegung. Das ist wichtig, von kleinen Needs, also kleinen Aktivitäten, Bewegung bis hin zum High-Intensity-Training, hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Jede Minute Sport, 7 Minuten länger leben, es ist einfach so. Und dann kommt die nächste Säule, über die wir heute gesprochen haben, die Erholung. Das heißt, habe ich genügend Schlaf, habe ich aber auch genügend Erholungsmomente im Alltag und bin ich hemmungslos gestresst, wissen wir aus wissenschaftlichen Daten, dass wir länger leben und mit höherer Lebensqualität leben. Und dann kommt die vierte Säule ins Spiel und die finde ich wahnsinnig spannend. Die ist mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich selber im Burnout war, weil ich war und bin, glaube ich, schon ein resilienter Mensch, physisch wie psychisch. Aber ich habe auch gesehen, dass es eine Grenze gibt. Und das Erleben ist quasi das sozioemotionale Setting. Also wie bin ich aufgestellt? Wie geht's mir? Und das ist ganz wichtig. Und das wird vor allem von den Männern immer durchgewunken. Die Männer haben es eben ein bisschen schwerer bei mir. Wie geht's mir mit mir? Wie ist mein Mindset? Akzeptiere ich mich so, wie ich bin? Oder bin ich eigentlich total streng mit mir oder autoaggressiv? Oder kann eigentlich mit mir nicht viel anfangen? Und bin ich im Einklang mit den Werten? Also das ist so wichtig, also dieses Erleben, das Mindset, wie bin ich quasi mit mir im Einklang, wie geht's mir in der Arbeit, im Umfeld, kann ich mich gesund abgrenzen, wie geht's mir in der Familie, bin ich da auch, fühle ich mich da weitestgehend wohl oder versuche ich eigentlich nur irgendwelchen Maßgaben gerecht zu werden und bin eigentlich nicht ich. Und wenn du die Säulen so ein bisschen mit gesundem Leben füllst und bitte nicht, das ist klar, in allem perfekt sein, das ist, kann nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Aber ich sage es mal jetzt positiv wieder umgekehrt aufgezäumt, wenn ich ein gesundes sozioemotionales Mindset habe, wissen wir aus den Blue Zones, aus diesen Analysen, da ist ein großer Teil, dass die so alt werden, ist, dass sie einfach ein gutes Mindset haben, dass sie einen Purpose haben, dass sie die Okinawa-Japaner, so eine Region nennen, das Ikigai haben, dass sie quasi füreinander da sind, dass sie sich mögen, dass sie einen Sinn im Leben sehen. Ja, dass es eine schöne Verbundenheit gibt mit dem menschlichen Umfeld und dass mir mit mir gut geht. Das ist so wichtig. Dann bin ich gesünder. Habe ich das nicht, werde ich pathologisch kompensieren. Alkohol, Nikotin, Kokain, schlechten Lebenswandel, Fressgelage. Es ist nicht gesund. Nächste Stufe, die Erholung, Schlaf. Ich muss der Erholung und dem Schlaf eine Prio geben. Wie du das gesagt hast, deine 5 Stunden, du hast es gemerkt, es ging dir nicht gut. Das muss man machen. Ist halt. Und dann kommt eben die Bewegung und die Ernährung, die dann jeder irgendwie so ein bisschen versteht. Aber wenn du diese 4 Säulen, und das sehe ich ganz klar mit meinen Patienten, das sehe ich ehrlich gesagt auch mit mir. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich bin dankbar für mein Leben und ich bin wahnsinnig vital und habe wahrscheinlich die beste VO2 Max meines Lebens, obwohl ich eigentlich zu alt dafür bin. Also meine Leistungsfähigkeit ist cool und bin froh darum, aber es ist einfach ein gesundes Leben und natürlich ist es ein steiniger Weg und ich habe auch eben nicht immer gesund gelebt und Marmeladebrote gefressen und irgendwie viel zu viel Stress gehabt und gemeint, das passt schon. Ne? Aber wenn du das lebst, wirst du sozusagen eben wirklich nachhaltig gesund und ich kann nur animieren, dass ihr auch gerne bei mir auf dem Account reinschaut, nicht weil ich mehr Follower brauche, sondern weil eben meine Leidenschaft ist und ich verkaufe da auch nichts, ich habe keine Nahrungsergänzung, nichts, ich mache kein Affiliated, ich generiere 0 Cent aus Instagram. Ich habe die Leidenschaft, dass wir irgendwann eine gesündere Gesellschaft sind und jeder Einzelne muss selber dafür sorgen, dass er gesund ist. Und ich habe in meinem Account wirklich auch die ganze Studienlage immer runtergebrochen, kauber, dass jeder versteht von schönen statischen Beiträgen, was sind die 8 Lebensstilfaktoren, die bedingen, dass ich mit unter 24 Jahre älter werde. Was bedeutet gesunder Schlaf? Was ist ein anständiges Training? Was macht Kreatin Sinn oder nicht Sinn? Also diese Dinge, evidence-based runtergebrochen, sodass jeder versteht. Und dann soll sich derjenige rausziehen, was ihm hilft. Und ich kann nur sagen, habe ich dir eingangs gesagt, einige Followerinnen, Follower, die wirklich konsequent einfach das machen. Die schauen sich den Content an, die mögen das und suchen sich dann die 3 wichtigsten Hacks pro Säule raus und die schicken mir dann ihre Fotos, die schicken mir ihre Körperzusammensetzungsdaten und ich bin echt gerührt. Die schicken mir Nachrichten, dass ich echt heul, weil ich das so cool finde, wie die da mitgehen und das feiern und das macht mir dann Spaß. Ich will einfach mehr Leute erreichen, gesund zu sein und das macht uns Gesellschaft gesünder, uns alle und das Land Deutschland auch.
Ich werde das alles noch in die Shownotes reinschreiben. Da findet man dann auch nochmal alles. Auch direkt den Instagram-Kanal unbedingt folgen.
Aber euch bitte auch. Ich finde es super, eure Hacks. Da sind Sachen dabei, die mache ich jetzt mittlerweile. Finde ich super. Also
sehr
bitte.
Cool. Ja, ich wollte noch fragen, erwartet uns denn etwas noch von dir in Zukunft, was man so in der Hand halten kann?
Ja, genau. Das ist total süß, dass du sagst. Ja, das hatte ich, glaube ich, eingangs so ein bisschen erwähnt bei der Bode-Methode, weil ich schon eben gesagt habe, ich möchte dazu schreiben, weil ich eher auch aus einer künstlerischen und literarischen Familie und so komme, also beziehungsweise künstlerischen. Und ich ein schwarzes Schaf bin als Mediziner, ist eben gelesenes Wort bei mir ganz wichtig. Ich habe wahnsinnig viel Belletristik verschlungen, schon in jüngeren Jahren. Und deswegen ist natürlich Buch ein Medium, das ich liebe. Und welch Wunder bin ich da auch, kann ich schon sagen, eben arbeite ich daran und hoffe, dass nächsten Jahres, noch nicht genau wann, hoffentlich Menschen die Freude an Gesundheit haben und knackigen, lesbaren, guten, flutschigen Text dieses Stück dann in der Hand halten, nämlich mein Buch. Und da arbeite ich dran und da verbringe ich auch Zeit mit und es macht mir wahnsinnig Spaß. Und ja, vielleicht dann mehr sehr im cool. nächsten Jahr.
Unbedingt uns informieren, beziehungsweise wir kriegen es eh mit. Wir sehen es wahrscheinlich sowieso in deiner Story.
Ja, ich würde also, euch auch informieren natürlich, weil ihr wirklich ein cooles Team seid und ich das, was ihr macht, sehr wertschätze.
Danke, danke. Ich sag auch danke an alle Zuhörer, die jetzt mit dabei waren. Da hast du jetzt eh ganz gute Tipps mit an die Hand gegeben. Unbedingt umsetzen. Das waren jetzt auch wirklich einfache Tipps, die man im Alltag integrieren kann. Ja, und ansonsten würde ich dir jetzt noch gern die Abschlussworte überlassen und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Es ist eine total schöne Erfahrung und super Fragen, super Themen und ja, es hat geflutscht und ich kann nur sagen, ihr habt ja auch das Anliegen, ihr da draußen, ihr das hört, ich glaube, Selbstwirksamkeit. Ihr habt viel mehr eure Gesundheit in der Hand, als ihr es denkt. Es gibt nicht so dieses vermeintliche Schicksal, sondern man kann es wahnsinnig in die Hand nehmen und man wird, das kann ich euch ganz sicher sagen, in Erfahrung aus 25 Jahren Medizin und meinem Leben mit meinen Patientinnen und Patienten tagtäglich belohnt, wenn man ein bisschen was ändert. Und bitte immer nur in kleinen Schritten und dann funktioniert's.